Ja, das Thema der Predigt geht um den Teil aus dem Glaubensbekenntnis. Ich glaube an Gott, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Gott, der Schöpfer. Ich habe meine Predigt in drei Teile aufgeteilt, wie das ja so oft gemacht wird. Und wie gesagt, mein erster Teil ist Gott, der Schöpfer. Die Bibel selbst erzählt nicht allzu viel davon, wie die Erde geschaffen wurde. Im ersten Buch Moses können wir lesen, wie Gott die Welt in 7 Tagen schuf. Da heißt es, am ersten Tag hat er das Licht geschaffen und damit Tag und Nacht werden lassen. Am zweiten Tag errichtete er die Himmelsgewölbe und am dritten Tag trennte er Land und Wasser und er schuf die Pflanzen. Am vierten Tag brachte er dann die Himmelskörper am Himmelsgewölbe an und schuf am 5. Tag die Meerestiere und die Vögel, um dann am 6. Tag, wie es in dem Bericht heißt, die Landtiere zu schaffen und den Menschen weiblich und männlich. Und am 7. Tag ruhte er aus, der Sabbat, und er schuf damit die Ruhe. Viel später in der Bibel finden wir im Evangeliumsbericht von Johannes, dass er an diesen Schöpfungsbericht wieder anknüpft, indem er mit den Worten beginnt: Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Alles ist durch dasselbe entstanden und ohne dasselbe ist auch nicht eines entstanden, was entstanden ist. Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Johannes macht an dieser Stelle etwas deutlich, was für eine biblische Theologie unerlässlich ist, nämlich, dass wir an Gott als den Schöpfer des Himmels und der Erde glauben müssen, denn nur wenn wir das Schöpfungswerk Gottes annehmen, können wir auch Jesus als unseren Erlöser annehmen. Denn Schöpfer und Erlöser sind nur in einer Person denkbar. Allerdings beantwortet dieser sehr kurze Schöpfungsbericht natürlich nicht alle unsere Fragen. So erfahren wir zum Beispiel nicht, wo Gott vorher gewesen ist. Gott setzte selbst den Anfang von Welt und Zeit. Interessant ist dabei etwas, was ich vor kurzem gelesen habe, nämlich dass die Physiker sagen, dass erst die Materie Zeit und Zeitempfindung erzeugt. Das heißt, ohne Schöpfung keine Zeit und damit auch kein Vorher. Aber hiermit will ich es schon mit dem Rückgriff auf die Naturwissenschaften bewenden lassen. Denn wir werden die Existenz Gottes nicht beweisen können oder auch nicht nachweisen können. Die Wissenschaft wird sicherlich in vielen Detailfragen hinsichtlich der Entstehung der Erde und des Lebens uns in Zukunft noch Antworten liefern. Aber die alles entscheidende Frage, ob es einen Gott gibt, ob es einen Gott gibt, der Schöpfer des Himmels und der Erde ist, das werden wir erst nach unserem Tode erfahren. Oder wer an Gott nicht glaubt, dann halt nicht erfahren. Gefragt ist also hier unser Glaube. Und in dem Brief an die Hebräer schreibt Paulus deswegen: Es ist aber der Glaube ein Beharren auf dem, was man hofft. Eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Durch solche haben die Alten ein Zeugnis erhalten. Durch Glauben erkennen wir, dass die Weltzeiten durch Gottes Wort bereitet worden sind, also das, was man sieht, aus Unsichtbarem entstanden ist. Soweit zu dem Punkt Gott, der Schöpfer. Daraus ergeben sich biblisch-ethische Konsequenzen. Der zweite Schöpfungsbericht, den wir im Alten Testament finden, legt den Schwerpunkt seiner Berichterstattung auf die Erschaffung des Menschen. Hier heißt es: Es war kein Mensch vorhanden, um das Land zu bebauen. Da bildete Gott, der Herr, den Menschen aus Staub von der Erde und blies ihm den Odem des Lebens in seine Nase, und also war der Mensch eine lebendige Seele. Und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten, dass er ihn bebaute und bewahrte. Aus diesem Bericht lassen sich drei biblisch-ethische Konsequenzen für uns heute ableiten. Zum einen verweist die Schöpfung immer auf den Schöpfer als ihren Ursprung. Damit unterscheidet die Bibel zwischen Schöpfer und Geschöpf. Das ist eine Kernaussage unseres christlichen Glaubens. Allerdings macht diese Beschränkung des Menschen auf seine Geschöpflichkeit ihn nicht klein, sondern schenkt ihm gleichzeitig eine unveräußerliche Würde. Denn als Geschöpf sind wir Menschen nicht irgendein evolutionäres Zufallsprodukt, sondern wir sind planvoll und bewusst von einem uns liebenden Gott geschaffen worden. Zugleich verweist uns die Begrenzung auf unsere Geschöpflichkeit darauf, immer wieder zu unserem Schöpfer zu schauen und zu gucken, welchen Weg er uns aufzeigt. Das heißt, er führt uns praktisch von einer grenzenlosen Freiheit in eine heilende Begrenzung. Und gelingt es uns nun, unserem Leben diese Begrenzung anzunehmen, so kann es uns von der Versuchung befreien, wie Gott sein zu wollen, und macht uns dadurch gleichzeitig offen für das Wirken Gottes in unserem Leben und auch in der Welt. Die zweite Konsequenz, die sich aus diesem Bericht ergibt, ist, dass Gott den Menschen aus demselben Stoff wie seine Umwelt schuf, heißt, dass wir als Mitgeschöpf mit den anderen Geschöpfen in einer Solidargemeinschaft leben. Menschliches Handeln in und an der belebten wie der unbelebten Natur muss deswegen dem Eigenwert als Mitgeschöpf der anderen Rechnung tragen. Und wir als Menschen sind auch gleichzeitig als Teil der Schöpfung von dieser abhängig. Wasser, Luft, Sonne und auch die globalen Ressourcen brauchen wir, um zu überleben. Und da wir alle von demselben Menschen abstammen, die gleichen Vorfahren haben, sind wir in diesem Sinne unabhängig von Kasten, Rassen oder Kultur auch alle Menschen gleich. Doch der Mensch ist nicht nur Mitgeschöpf, sondern er wurde von Gott auch zum Verwalter der Schöpfung eingesetzt. Und das ist die dritte Kernaussage, die sich aus diesem Schöpfungsbericht ergibt. Nachdem der Mensch nach dem Bilde Gottes aus der Erde geformt wurde, blies Gott ihm seinen Geist ein. Er übertrug ihm die Verantwortung für die gesamte Schöpfung. Gott berief den Menschen, die Welt zu bebauen und zu behüten. Damit schenkte Gott dem Menschen seine Schöpfung. Er berief ihn nicht zum Weltherrscher, sondern er beauftragte ihn, im Sinne eines guten Verwalters die Schöpfung zu gestalten und auch zu bewahren. Dazu dürfen wir sehr wohl die Ressourcen, die es auf dieser Welt gibt, nutzen. Wir dürfen uns auf der Erde einrichten. Aber wir dürfen als Menschen nicht die Schöpfung missbrauchen, vergeuden oder zerstören. Unsere Verantwortung liegt darin, die Schöpfung zu achten und sie zu bewahren. Und das auch für zukünftige Generationen. Denn nach der goldenen Regel der Gegenseitigkeit, die wir in Matthäus 7, Vers 12 finden, dass wir den Mitmenschen das gewähren, was wir selbst von ihnen erwarten, heißt das, dass wir, wenn wir selbst auf eine Welt angewiesen sind, die ausreichend Lebensgrundlagen uns bietet, wir dies auch einer zukünftigen Generation ermöglichen und gewähren sollten. Doch dabei lässt uns Gott mit dieser Verantwortung für die Schöpfung nicht alleine. Er hat sie uns nicht einfach übertragen und ist weggegangen, sondern er schließt immer wieder freiwillig einen Bund mit uns, seinen Geschöpfen. Am augenfälligsten wird dieser Bundesschluss im Leben, im Sterben und der Auferstehung von Jesus Christus. Hier zeigt sich Gottes allumfassende Zuwendung zu seiner Schöpfung. Gleichzeitig führt uns auch Gottes Geist, den er nach Pfingsten auf die Welt ausgeschüttet hat, zum Staunen und zum Lob über die Pracht seiner Werke. In Johannes 14, Vers 17 heißt es, der Geist der Wahrheit. Ja, der Geist der Wahrheit, der Unrecht aufdeckt, Unrecht, das wir anderen gegenüber tun, das wir unserer Mitwelt gegenüber tun. Und er befähigt uns dabei auch gleichzeitig zur Erneuerung und zur Umkehr. Er befähigt uns zum maßvollen Umgang mit den Mitmenschen und zum maßvollen Umgang mit unserer Mitwelt. Und gleichzeitig gibt uns Gottes Geist auch Hoffnung und Orientierung für die Zukunft. Er schenkt uns Kraft, gegen Resignation zu widerstehen und uns für die Bewahrung der Schöpfung einzusetzen. Wenn es uns nun ernst ist mit dem Glauben an einen Schöpfergott, der uns zur Mitgestaltung beruft, an eine gute Schöpfung, in der dieser Gott präsent ist, und wenn es uns ernst ist mit dem, was wir vorhin während der Lobpreiszeit ja aus Römer 8 gehört haben, mit dem verheißenen Heil für die gesamte Schöpfung, dann ist auch unser Handeln angesagt. Dazu gehört einmal die Ehrfurcht vor dem menschlichen und nichtmenschlichen Leben und die Rücksichtnahme auf den Eigenwert der gesamten außermenschlichen Schöpfung. Der Gebrauch der uns zur Verfügung gestellten Güter dieser Welt darf nicht allein am menschlichen Eigennutz, an unserem Egoismus sich orientieren, und unsere Eingriffe in die Natur sollten vorausschauend sein, um Schaden und Nutzen abzuwägen, um Risiken und Gefahren zu erkennen und abzuwenden. Doch dabei haben wir nicht nur als Menschen eine Verantwortung für unsere Mitwelt, sondern auch für unsere Mitmenschen. Denn eine Welt, in der Armut und Unrecht herrschen, in der keine Rücksicht auf künftige Generationen genommen wird, die ist zutiefst ungerecht. Deshalb muss unsere Verantwortung für die Schöpfung ihren Ausdruck auch in der Gestaltung von Wirtschaft und Gesellschaft finden. Wir sind als Christen aufgerufen, ungerechte Strukturen auf der Seite der bedrohten Schöpfung wie auch auf der Seite jener Menschen, die keine oder nur wenige Lebenschancen haben, zu benennen und diese dann auch aufzubrechen. Das heißt, unser Glaube muss in unserem Handeln sichtbar werden. Schöpfungsverantwortung muss gelebt werden. Das bedeutet Engagement in der Welt und für die Welt, für die Bewahrung der Natur, von Lebensräumen und Mitgeschöpfen, für Frieden und gerechte und menschenwürdige Lebensbedingungen weltweit. Schöpfungsverantwortung ist Zukunftsfähigkeit, die letztendlich auch den kommenden Generationen den Lebensraum Erde bewahrt. Zum Schluss mein dritter Punkt. Schöpfungsverantwortung und nachhaltiges Handeln. Bei all diesen Überlegungen kann uns das Prinzip der Nachhaltigkeit als Leitlinie dienen. Nachhaltige Handlungsweise zielt auf die langfristige Sicherung der weltweiten Lebensgrundlagen. Es ermöglicht ein Leben in Würde für die gegenwärtigen Generationen, ohne die Würde der zukünftigen Generationen oder der anderen Kreaturen zu gefährden. Und die älteste und kürzeste Definition der Nachhaltigkeit findet man im Alten Testament, nämlich in der Einladung Gottes an den Menschen, die Erde wie einen Garten zu bebauen und zu bewahren. Die aus der Politik bekannte Definition für Nachhaltigkeit stammt aus dem Brundtland-Bericht von 1987, wonach es heißt, dass nachhaltige Entwicklung eine Entwicklung ist, die die Bedürfnisse der Gegenwart befriedigt, ohne zu riskieren, dass zukünftige Generationen ihre eigenen Bedürfnisse nicht befriedigen können. Damit kann dieses Nachhaltigkeitsprinzip zur Leitlinie werden, um Lösungen für dringende Zukunftsfragen zu entwickeln. Dabei werden drei Dimensionen miteinander verbunden. Einmal die ökologische Dimension, nämlich die Rückkopplung von wirtschaftlicher und sozialer Entwicklung an unsere Lebensgrundlagen, was auch den zukunftsbezogenen Aspekt der Nachhaltigkeit mit einbezieht, dass also künftige Generationen auch Lebenschancen haben. Dann die soziale Dimension, nämlich der Kampf gegen Armut, Fragen der Gerechtigkeit, die Teilhabe mit dem Ziel, die Grundversorgung aller Menschen sicherzustellen und so allen auch die gesellschaftliche Teilhabe zu ermöglichen. Und als drittes die politische bzw. entwicklungspolitische Dimension, die Fragen des internationalen, interkulturellen Zusammenlebens behandelt. Also Fragen der Gerechtigkeit, des Friedens und damit Umweltschutz und Entwicklungspolitik verbindet und dass das zusammengehört, haben wir ja eigentlich auch vorhin dem Theaterstück so schön gesehen. Denn wenn wir uns an die letzten Sätze erinnern, der Großteil der Umweltzerstörung ist ja nicht deswegen entstanden, weil man was Neues gebaut hat, sondern weil den Menschen die Möglichkeiten zur Entfaltung und zum Leben gefehlt haben. Und das sehen wir auch heutzutage noch in Afrika. Deswegen werden ja Solarkocher etc. dorthin gebracht, Solaranlagen, damit die Leute nicht noch den letzten Baum fällen müssen, der letztendlich ihnen das Überleben noch ermöglicht. Das Gute ist, dass das Nachhaltigkeitsprinzip stark konkurrent mit biblischen Vorstellungen und Prinzipien ist und damit uns auch für unser christliches Denken und Handeln einen Bezugsrahmen liefert. Doch nachhaltiges Handeln ist für uns Christen nicht irgendwie jetzt dadurch einfacher oder leichter umsetzbar als für andere Menschen. Aber wir können als Christen aus unserem Glauben und der Kraft des Heiligen Geistes immer wieder neue Hoffnung und Kraft schöpfen, um verantwortlich zu handeln und unseren Lebensstil anzupassen. Unser Bekenntnis, ich glaube an Gott, den Schöpfer des Himmels und der Erde, braucht eine Unterfütterung durch einen entsprechenden, kohärenten Lebensstil, der die Schöpfung respektiert. Dabei geht es auch um Glaubensfragen. Denn unser Lebensstil, den wir als Christen praktizieren, wird in der Gegenwart immer mehr auch zum Zeugnis in der Gesellschaft werden. Und dabei können wir insbesondere zu den Fragen des nachhaltigen Lebensstils, also dem bewussten Umgang mit materiellen Gütern, der Neubewertung von Lebensqualität im Sinne von gut leben statt viel haben, erprobte Antworten liefern. Denn ein nachhaltiger Lebensstil ist nicht einfach durch ökologisches Wissen zu erreichen, sondern es braucht dazu die innere Erfahrung von Freude und Zufriedenheit. Und diese Erfahrung von Freude und Zufriedenheit, die kann aus einer authentischen christlichen Spiritualität und dem Respekt vor der Schöpfung und ihrer großen Vielfalt erwachsen. Auch die Achtung des Sabbats als die Krönung der Schöpfung fördert die Entwicklung eines nachhaltigen Lebensstils. Denn mit dem Ruhetag wird der Rhythmus der Schöpfung geachtet. Und die Arbeit findet Unterbrechung, damit wir uns erholen können und an Gottes Schöpfung erfreuen können. So sind wir als Christen aufgerufen, auf Grundlage unseres Wertes, unseres Glaubens, spirituelle Antworten auf die Fragen der Schöpfungsbewahrung zu erarbeiten, diese authentisch zu leben und dann auch im gesellschaftlichen Diskurs zu vertreten. Dabei können wir, um das jetzt konkret werden zu lassen, 4 schöpfungsfreundliche Handlungsschritte gehen. Das erste ist, dass wir uns mit dem Thema auseinandersetzen. Dazu sollte auch die Predigt dienen. Mein Ziel war es, erstmal ein Problembewusstsein sozusagen für das Thema zu schaffen. Als nächstes kann jeder für sich selbst persönliche Bilanz ziehen, um anschließend die eigenen Handlungs- und Einflussmöglichkeiten zu reflektieren. Und bitte dabei nicht auf den Nachbarn schauen oder gucken, was macht er oder was macht der andere. Das führt dann zu einem ökologischen oder nachhaltigen Pharisäertum. Ja, das ist meistens so, die Studenten sagen, ich fahre kein Auto, fliegen dafür aber 3-mal im Jahr in Urlaub. Also zu Auslandssemestern natürlich. Während der Familienvater halt sagen kann, ihr fliegt so ab viel, aber dafür fährt er ein Riesenauto, weil er halt den Einkauf nicht mehr zu Fuß bewältigen kann. Ja. Also am ökologischsten lebt übrigens die alte Frau. Das liegt daran, die hat am wenigsten Ressourcen. Ja. Das ist leider so. Also wie gesagt, macht es für euch. Zieht eure eigene ökologische Bilanz und findet eure eigenen Handlungs- und Einflussmöglichkeiten. Das dritte ist dann das, was man gefunden hat, kleinschrittig umzusetzen. Also, dass man kleinschrittig mögliche Handlungsänderungen herbeiführt. Und der letzte und vierte Schritt kann dann sein, diese Erfahrung mit anderen auszutauschen und auch gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen. Wir haben mit Kunst begonnen, mit Onkel Vanya. Ich möchte mit einem Gedicht eines seiner unbekannten Autors abschließen. Bewahren. Wir können es nicht erschaffen, das Schwingen der Glockenblume, das Keimen des Korns, das Wachsen des Grashalms, aber zerstören. Wir können es nicht erzeugen, das Schwingen der Libellenflügel, das Brummen der Hummel, das Spottern der Drossel, aber vernichten. Wir können es nicht besitzen, das Rauschen des Waldes, das Aufsteigen des Nebels, das Glitzern des Taues, aber erhalten. Wir können es nicht erzwingen, das Lächeln des Kindes, das Vertrauen des Kindes, den Glauben des Kindes, nur bewahren. Amen.